Prolytic mit Timo und Damhardt.
Hi Damhardt.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen heißt schon, wir nehmen an einem Morgen auf. Hallo Timo.
Servus.
Ja, da sind wir schon wieder. Wir haben ja gesagt, wir gehen ohne Vorsätze rein, aber wir versuchen natürlich trotzdem Termine zu machen, weil es hat uns Spaß gemacht, ich glaube, das kann man sagen. Rückmeldungen waren auch gut. Es wurde angemerkt, dass wir angeblich, also nicht ich habe nämlich nichts gegessen, aber dass andere im Podcast hier gegessen hätten und man das Schmatzen gehört hätte.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, gute Timo auch.
Was?
Es gab Pizza an dem Tag, die wurde uns dann noch reingereicht. War auf jeden Fall lecker, ne? Kann man so sagen. Ja, und dann haben wir einen schönen Podcast gemacht. Haben natürlich auch viel Danke bekommen. Zum Beispiel, dass die Fabienne Pro der Woche ist. Lina, Lena haben sich meines Wissens auch gefreut.
Wahnsinn.
Ja. Die haben jetzt auch zum ersten Mal
zwei Tage Pro deshalb gejammert.
Genau. Ja, und auch liebe Grüße an Lisette. Ich hoffe, dass wir deinen Montag mit der Fahrt nach Nürnberg zur BA damit auch nochmal ein bisschen unterstützen konnten und hoffen, dass wir das auch in Zukunft regelmäßig machen können. Ja, wir haben jetzt ja ein paar Tage. Wir haben letztes Mal Donnerstag aufgenommen. Jetzt ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Ist jetzt gar nicht so viel passiert, könnte man meinen, in 4 Tagen. Aber es war unter anderem, und damals du warst vor Ort, vielleicht kannst du uns mal 2, 3 Eindrücke machen, wir sind ja auch ein Politik-Podcast. Es war Bundesparteitag, nicht nur unserer, waren auch andere, kann man vielleicht auch mal noch 3 Worte verlieren, was da so zum Beispiel in Riesa gesagt wurde. Aber damals du warst beim SPD-Bundesparteitag. Nimm uns mal mit, wie so ein Partei, das war ja eigentlich nur für Wahlprogramm und Kanzlerkandidatbestimmung, Sonderparteitag. Nimm uns mal mit, was da so passiert, wie man sich das vorstellen muss.
Ja, also die eigentlichen Parteitage gehen ja auf 2 Tage. Das ist natürlich dann mehr mit inhaltlichen Diskussionen. Diesmal gab es im Grunde genommen nur wenige Abstimmungen. Wir haben unseren Kanzlerkandidaten gewählt, haben über das Wahlprogramm diskutiert und gesprochen. Und im Grunde genommen war das eine Veranstaltung von 4, 5 Stunden. Natürlich hat man da immer eine gewisse Vorlaufzeit. Vielleicht die Hörer, die noch nicht beim Parteitag waren, man geht.
Das sind wahrscheinlich die meisten.
Genau, man geht quasi zur Anmeldung, dann findet noch eine Sicherheitskontrolle statt. Dann muss man sich so ein Patch quasi noch holen. Hat dann einen Platz für die Delegation. Vor Beginn des Bundesparteitags hat man noch eine Vorbesprechung mit seiner jeweiligen Delegation. Ist vor allem dann interessant und wichtig, wenn es verschiedene Positionen gibt und man Mehrheiten suchen muss, die zu den Inhalten passen, die man selber hat. Wenn jetzt zum Beispiel Saarland irgendeine Positionierung durchbringen wollen würde, dann wird man vorher eine Vorbesprechung machen und dann gucken, mit welchen Landesverbänden man eine Mehrheit bekommen kann, um die quasi als Programm für die Partei aufzustellen. War jetzt diesmal tatsächlich nicht der Fall. Es wurde alles quasi so gewählt. Es gab eine sehr überzeugende Rede vom Kanzlerkandidaten und dann waren wir quasi in 4, 5 Stunden durch und sind dann direkt abgereist. Also eigentlich reist man auch als Delegation an und ab, aber da ich den ganzen Tag freitags noch Klausurtagung hatte, bin ich nachgereist und bin dann quasi zurück nach Frankfurt geflogen war dann irgendwann um 22 Uhr wieder zu Hause. Mhm. Genau, das waren die gesamten Eindrücke. Was natürlich immer schön ist und was man dazu sagen muss, man hat ja durch die politische Tätigkeit, ob jetzt vorher bei den Jusos oder weil man zu irgendwelchen Terminen andere Parteikollegen trifft, ist das auch ein bisschen so wie ein Wiedersehen mit vielen, die man irgendwie nur bei den Bundesparteitagen dann leider noch trifft. Das ist immer ganz cool, dass man sich dann immer noch kurz unterhalten kann, einen Kaffee zusammen trinken kann. War jetzt ehrlicherweise jetzt bei dem Parteitag auch
alles, war nicht so, ja, war genau, alles war, enger gestrafft.
Genau, war alles ja. Enger und kürzer, aber in Summe war das ein schöner Parteitag.
Mhm. Ja, okay, genau. Wurde ja auch breit berichtet. Ich denke, da brauchen wir jetzt mehr über diese Geschichte groß drauf einzugehen. Timo, was hast du die letzten Tage seit der letzten Aufnahme so getrieben?
Gott,
Okay, schon mal eine kleine Gruppe.
Viel. Ich habe jetzt gar kein Highlight rausgesucht, weil ich damals gebannt zugehört habe. Ich konnte aus privaten Gründen leider nicht mit zum Parteitag, aber habe dann versucht, das, ja, das meiste zumindest mal online zu verfolgen. Ja, bin gespannt, was jetzt passiert. Ne?
Also warst anderweitig schon unterwegs.
Ja, die Mama hat ihren 60. Geburtstag
gefeiert. Ja, das gefeiert. Ist okay. Ah, oh, cool. Mein Vater hat am Donnerstag seinen 60. Geburtstag.
Nee, man hat am 1. Geburtstag, ist 60 geworden und hat da gefeiert. Und eigentlich war ja die war ja kein Bundesparteitag für diesen Zeitraum vorgesehen. Und wenn ich
das stimmt.
Genau, ja. wenn ich da abgesagt hätte, dann wäre das Ampel aus das kleinste Problem gewesen.
Das ist legitim. Familie geht vor. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, die interessante Geschichte, was ja auch gelaufen ist, glaube ich, wenn man über Parteitag geredet, ist natürlich, und man kann es nicht weggucken oder wegdiskutieren, glaube ich, was man gehört hat aus Riesa vom AfD-Parteitag, das war schon, also man kann es gar nicht anders bezeichnen als erschreckend, ja, wie sich die selbsternannte Kanzlerkandidatin, die auf keinen Fall Kanzlerin werden kann, aber trotzdem auch leider keine schlechten Umfragewerte aktuell hat, verhalten hat und wie die auch geredet hat, dieses rhetorische, also Propagandasprech, man kann es ja gar nicht anders sagen, ne? Dieses wir reißen alle Windräder ab,
ach, Wahnsinn,
nieder, 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 also völliger, also ich bin fassungslos, also als ich das gehört habe, ich war an dem Tag lange im Auto unterwegs und habe dann immer so Deutschlandfunk gehört, mir das immer so zwischendurch angehört, die Neuigkeiten über den Tag, auch mit den Parteitagen, und dann wurden diese Redeschnipsel da eingespielt, also da wird einem schon anders, wie man so im Saarland sagt. Das war für mich schon so ein Ding, krass, dass man sowas auch in so einer Position jetzt einfach sagen kann. Ne? Wir haben vor einem Jahr, wir haben in der letzten Folge über diese Geschichte diskutiert, jetzt stellt sie sich hin und setzt diesen Remigrationsbegriff als völlig normal um, der noch vor einem Jahr die Leute hunderttausendfach auf die Straße gebracht hat. Ich glaube schon, da müssen wir wirklich aufpassen, und es ist echt eine schwierige Geschichte. Also das will ich einfach mal nochmal an der Stelle, wo man sowas auch ansprechen kann, auch nochmal machen.
Ich fand's krass, also ich habe mir auch Ausschnitte davon angeschaut. Ich find's krass, wie viel. Jetzt kann man über die Windkrafträder reden, was natürlich absoluter Quatsch ist, über das Wort Remigration, wie das dort benutzt wurde. Aber ich finde es in Summe krass, wie viel Hass erfüllt man sein muss, um so eine Rede zu halten, und was los sein muss, dass Menschen dafür applaudieren. Das ist ja, ich verstehe das, wir haben wirklich viele Herausforderungen, viele Probleme in den letzten Jahren, wurden nicht nur richtige Entscheidungen getroffen, das verstehe ich alles, und ich weiß, dass es vielen gerade wirklich nicht gut geht, aber so eine mit Hass erfüllte Rede, das hat ja beim Zuhören wirklich schon wehgetan. Das finde ich jenseits von Gut und Böse, und das, und davon bin ich fest überzeugt, sowas schadet unserem Land. Und sowas sorgt auch nicht dafür, dass es irgendjemanden irgendwo besser geht. Also wir reden bei der Windkraft, Timo, verbessere mich bitte, ich glaube 30% der Energie kommt aktuell aus erneuerbaren Energien. Was wird dadurch besser, wenn wir alle Windkrafträder abreißen? Was soll dadurch besser werden? Machen wir uns dann abhängig von irgendeinem weiteren Land? Und das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Sie hat auch das erste Mal das Wort Remigration verwendet, das kann auch gerne dann nachgoogeln, nicht nur heißt, dass die Menschen, die geflüchtet sind zu uns vor Krieg oder was auch immer, wieder zurück sollen in die Heimatländer, sondern das greift auch diejenigen an, die schon seit Generationen hier sind. Das ist ja die Definition und die Auslegung all derer, die das Wort Remigration quasi in die Öffentlichkeit gebracht haben. Und das finde ich wirklich krass. Und dass die Partei aktuell bei knapp 20 Prozentpunkten liegt, macht mein Unwohlsein eigentlich nur noch schlimmer.
Ja, das ist richtig. Ich finde es krass. Ich hatte Hart aber fair geschaut und war in Spahn. Da ging es auch um die Aberkennung quasi von Menschen in Deutschland mit zwei Pässen. So, das war eine sehr spannende Diskussion, aber halt überhaupt gar nicht faktenbasiert. Und ich finde, das ist auch das, was die AfD im Moment, aber nicht nur die AfD, in Deutschland betreibt. Und das ist etwas, was ich im Moment überhaupt gar nicht einordnen kann. Ich habe auch keine Lösung dafür, dass wir uns immer mehr in diesen, ich sag mal, Fake News, ist so ein verbranntes Wort, aber es stimmt an der Stelle, halt verrennen und dass viele Menschen eben auch diese einfachen Antworten, diese populistischen Aussagen ganz schnell auch dann glauben. Und das ist etwas, das ist ein Problem im Moment unserer Demokratie, dass wir es als Politik nicht schaffen, aber da zähle ich auch alle anderen demokratischen Verbände und Organisationen mit dazu, dort eine ordentliche Story auch zu erzählen und den Menschen das auch einfach zu erklären. Und mir geht es ja selbst oftmals so, dass ich viele Dinge, die da irgendwie auch publiziert werden, mir vielmal anschauen muss, bis ich irgendwie den Grundkern verstehe. Und das macht mir schon Sorgen. Und ich habe jetzt gerade heute Morgen, und das hat mich auch nochmal echt schockiert, weil man merkt, dass jetzt der Wahlkampf auch losgeht, einen Post gesehen von unserer Ministerpräsidentin zum Thema Stahlindustrie von Friedrich Merz, der jetzt echt einen harten Ton anschlägt, nach dem Motto, funktioniert ja eh nicht alles, was wir da vorhaben und wo kommt der Wasserstoff her und was weiß ich. Also man stellt Fragen, will Kanzler werden, aber hat keine Antworten dafür. Und das ist so ein bisschen das, was ich echt kritisiere. Und das erlebt man ja auch an vielen anderen Stellen. Es bringt nichts, wenn Verantwortungsträger nur Fragen stellen oder eine Analyse irgendwie abgeben. Es geht darum, dass jemand, der Kanzler werden möchte, eine Antwort liefert auf diese Fragen, die Menschen haben. Und damit einfach nur populistisch den Menschen nochmal mehr Angst zu machen oder jetzt auch 10.000 Stahlarbeitern im Saarland mehr oder weniger zu sagen, dass all das, für was sie seit 2015 kämpfen, eh für die Katz ist, das finde ich schon hart. Und das muss man auch ansprechen, das macht mir große Sorgen. Und ich hoffe, dass viele Menschen im Land, auch wenn mit Sicherheit nicht alles, was in unserer Partei passiert ist, super, super, super gut ist, sondern auch vieles irgendwie nicht gut lief in dieser Regierung, trotzdem erkennen, dass es Verantwortungsträger braucht, die Probleme lösen und nicht nur identifizieren und so im schlimmsten Fall auch noch dann irgendwie Menschen mit Migrationsgeschichte zuschieben.
Das ist vor allem krass, weil, also um es vielleicht an einem Beispiel zu machen, wenn der im Iran geboren wirst oder wenn du zum Beispiel in Syrien auf die Welt gekommen bist oder quasi seit mehreren Generationen dann in Deutschland lebst und einer deiner Elternteile aus Syrien war, bekommst du automatisch einen syrischen oder einen iranischen Ausweis und hast gar nicht die Möglichkeit, quasi deinen Ausweis abzugeben und nur die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und das, was die CDU ja will, wenn man das weiterdenkt, ist ja immer pro forma Deutscher sein. Das heißt, du bist so lang deutsch, wie du keine Fehler machst, dann bist du ein guter Deutscher über Generationen hinweg, aber weh, du machst mal einen Fehler. Und dann muss man, also wann beginnt denn das Deutschsein dann? Ab wann bist du vollwertiger Mitglied dieses Staates und dieses Landes? Und das finde ich völlig verrückt. Und ich weiß, es gibt viele und mit einigen bin ich auch befreundet, die aufrechte Demokraten in der CDU sind. Trotzdem würde ich gern auch noch ein Thema aufmachen, was mich wirklich geschockt hat. Nämlich gar nicht so weit weg von uns, die Spitzenkandidatin der CDU in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, hat auf Instagram gepostet und ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie, als ich es erstmal gesehen habe, es wäre irgendwie so fake und würde nicht stimmen und irgendjemand hätte sich nochmal mieser Spaß erlaubt. Sie schreibt, für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen, dafür gibt es eine demokratische Alternative, die CDU. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was soll dieser Post bedeuten?
Der wurde zwischen AfD-Sprech voll übernommen und umgekehrt.
Der wurde zwischenzeitlich gelöscht.
Ja.
Aber das, was man doch mit diesem Post sagt, ist, wir machen inhaltlich die Politik der AfD. Genau. Ihr müsst sie nicht wählen, wählt
genau.
uns.
Genau, das ist eigentlich die Aussage, ne? Die man dahinter.
Und das sagt die Spitzenkandidatin Rheinland-Pfalz. Das sagt nicht irgendjemand auf dem 38. Platz, sondern die Spitzenkandidaten der CDU.
Ja.
Und das macht mir wirklich Bauchschmerzen.
Ja, Und dann auch noch diese ganze Geschichte drumherum, wenn du überlegst, ich habe gestern, wie gesagt, ich höre viel Deutschlandfunk, da ist immer morgens, sind immer viele Interviews mit Politikerinnen und Politikern aus verschiedenen Lagern, was immer interessant ist. Und da ging's, da war Sarah Wagenknecht dann zu Gast und die erzählt dann, ja, die Versorgungssicherheit ist überhaupt nicht gewährleistet. Jede Sekunde könnten wir ein Blackout haben, kein Strom mehr, kein Gas mehr, was auch immer. Und das ist ja natürlich einfach Quatsch. Also wir haben uns super schnell da von Russland emanzipiert damals und hat das alles gut geklappt. Ne? Und dann wird das einfach so diese Lüge immer wieder, dann sagt der Moderator, naja, aber die Zahlen sagen was anderes, erklärt das auch mit Fakten, aber sie lässt sich davon nicht abbringen. Und die Leute haben dann genau wie bei der AfD sagen, ja, na gut, wenn die das sagt, ah, da ist die große Verschwörung der bösen Medien oder so, ne? Und dann gehen die aber noch selbst in die Medien und ich finde das so krass einfach. Und dann sagt sie, der einzige zuverlässige Lieferant war Putin, sagt Sarah Wagenknecht im Deutschlandfunk, während Putin gerade die Ukraine weiter abschlachtet. Ich finde es so krass eigentlich, dass es so sagbar ist. Und das ist auch was, was der Timo gesagt hat. Die Fakten spielen überhaupt gar keine Rolle mehr. Ne? Also da werden Sachen geteilt von Leuten aus meiner Dorfgemeinschaft und so weiter, die ich kenne, unhinterfragt, wo ich immer frage, sag mal, bist du eigentlich einfach nur blöd oder ist es so ist es einfacher jetzt, weil es passt gerade jetzt ein bisschen in mein Weltbild und ich glaube es einfach, obwohl jede Faktenrecherche relativ schnell sagen würde, das ist ein Fake, das ist gar nicht von der Person gesagt worden oder so und das, selbst das interessiert die Leute ja nicht mehr. Nach wirklich offensichtlich nachvollziehbare Fake News. Das macht mir echt Sorge. Ja, gut, aber das werden wir heute auch nicht lösen, aber wir müssen, glaube ich, schon drüber reden und irgendwie versuchen, da ranzukommen. Ein wichtiger Punkt dabei sind sicherlich Gewerkschaften, der wir alle angehören. Und Timo, wir haben letzte Woche wurde, und wir haben das jetzt, glaube ich, schon an mehreren Stellen spüren wir das gerade als Gewerkschaften, der Ton wird rauer für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, für abhängig Beschäftigte. Es gibt immer mehr, ich muss jetzt mal sagen, dieses weirde Vorschläge. Beispielsweise, wir haben letztes Mal kurz angesprochen, aber ich will schon drüber reden, die Karenztage für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die einen Tag krank sind oder am ersten Tag, dass da keine Lohnfortzahlung ist, weil ja so nach dem Motto kein hoher Krankenstand, alle wären so faul und so weiter. Mhm. Und ich habe mal noch eine Gegenzahl mitgebracht, weil das hat mir gefehlt in der Debatte. Da war auch die Bundesvorsitzende des DGB auch im Interview beim Deutschlandfunk zu dem Thema, hat da sich auch gut verkauft. Aber was mir gefehlt hat, ist, dass das wird immer erst später ermittelt. Das heißt, ich kann nur die Zahlen für 23 sagen, 24 wird ähnlich sein. Die Deutschen haben 23, also 2023, 1,3 Milliarden Überstunden geleistet. Also Überstunden zu ihrem normalen Arbeitsvertrag on top, 1,3 Milliarden, das ist eine Zahl. Und davon sind die Hälfte unbezahlt gewesen. Mhm. Und dann wird behauptet, dass, ich nenne es mal das arbeitende Volk, wie man es nennen will, ist zu faul und muss gegängelt werden, wenn sie mal krank sind. Obwohl offensichtlich ist, dass mit 1,3 Milliarden Überstunden das nicht unser Problem ist in Deutschland. Was sagst du als DGB-Chef im Saarland dazu, lieber Timo?
Das ist natürlich eine absolut neoliberale Scheißaussage. Das passt aber auch zu dem, was jetzt eigentlich schon im letzten Jahr passiert ist, als die FDP den Vorschlag gemacht hat, Überstunden nimmer zu besteuern. So, und das war ja auch von Oliver Luksic hier im Saarland ein Thema. Ich finde das total lächerlich und das den Leuten zu sagen, ey, dann hast du mehr netto über diese Überstunden, weil du nichts versteuern musst und gleichzeitig aber zu wissen, die Zahlen, die du jetzt gesagt hast, dass es die meisten Überstunden eben unbezahlt sind und die maximal noch auf irgendein Arbeitszeitkonto laufen, das zeigt doch, wie irre diese Debatte darüber ist und die Leute müssen sich dann auch immer noch mal vor Augen führen, bekomme ich die Überstunden ausgezahlt, was macht das auch mit mir, wenn ich so viele Überstunden mache, und das gipfelt jetzt in diesem Vorschlag von diesem Allianzmenschen, der dann eben auch sagt, ey, wenn du krank bist und du dann halt irgendwie daheim bleiben musst, weil du irgendwie den Kopf unterm Arm trägst, naja, dann bekommst du halt keine Lohnfortzahlung und der erste Tag ist dann halt quasi auf den eigenen Nacken. So, ich finde völlig verrückt und das bedeutet, dass man dann lieber krank geht auf die Arbeit, die anderen ansteckt, so durch auch nochmal Leistungsausfälle hat, dass die Menschen dann auch nochmal krank bleiben und es muss doch eigentlich gerade durch Corona, muss man doch wissen, wie schnell sowas geht und dass es völliger Quatsch ist. Und die Zahlen, die die auch in dem Bezugsrahmen sich anschauen, da geht's ja auch, da ist ja auch genau diese Zeit nach Wirkungen von Corona etc. mit drin. Und wir sollten lieber darüber sprechen, dass wir quasi Arbeitsbedingungen verbessert, dass Menschen nicht krank sind, dass wir präventiv wirken mit einem ordentlichen betrieblichen Gesundheitsmanagement und nicht immer den Menschen die Schuld in die Schuhe schieben, weil Arbeitgeber verpennen, irgendwie ordentliche Arbeitsbedingungen zu stellen. Und das ist eine echt verrückte Diskussion. Ich bin froh, dass wir uns auch in den Gewerkschaften, aber auch viele im politischen Spektrum klar dazu geäußert haben und gesagt haben, dass das völliger Käse ist, was da diskutiert wird. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eine hart und lang erkämpfte Forderung immer war und auch bleibt. Und wer die Hand an diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall legt, der legt sie auch an alle Beschäftigten in diesem Land, die dafür sorgen, dass wir in Wohlstand leben. Und deshalb, das ist ein verrückter Vorschlag. Und deshalb werdet Mitglied einer DGB-Gewerkschaft, stark mit uns und Feuer frei.
Was man auch dazu, also volle Zustimmung, was man dazu sagen muss, ist ja, die beziehen sich ja oft auf die steigenden Krankheitszahlen. Jetzt muss man aber wissen, dass in der Zwischenzeit quasi die digitale Abmeldung beim Krankheitsfall erfolgt ist. Also vorher hast du ja noch 3 Zettel bekommen, hast einen beim Arbeitgeber, einen bei der Krankenkasse abgeben müssen und das wurde dann zentral gesammelt. So, und natürlich ist es oft passiert, dass der Zettel bei der Krankenkasse nicht angekommen ist.
Ja.
Und dadurch, dass es digitalisiert wurde und der Prozess automatisiert ist, kommt es natürlich, wenn du nur die Zahlen anguckst, denkst du, der Krankenstand ist erhöht, aber viele der Zahlen sind zurückzuführen, dass es jetzt eben eine genaue Bemessung gibt und keine Fehler mehr passieren bei der Übersendung. Und das ist auch von den Fakten halt dann völlig verrückt, wenn man dann auf einmal so macht, wie jeder macht nur noch blau und keiner will mehr arbeiten gehen. Und das finde ich auch völlig wahnsinnig. Das ist genauso die Diskussion wie die jungen Leute haben keinen Bock mehr arbeiten zu gehen. In meiner Lebensrealität ist es anders. Ich arbeite ja noch teilweise im Betrieb und wenn die Leute da aus der Ausbildung rauskommen, dann gehen die fast jedes Wochenende plotzen und arbeiten und die Überstundenquote ist super mega hoch. Nur am Ende, und das ist ja auch das, was Timo gesagt hat, sieht man das, wenn die mal 50, 55 sind, auch an der Krankheitsquote. Mhm. Weil das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, wenn du irgendwie in einem Dreischichtbetrieb dann noch jede Woche 5, 10, 15 Überstunden machst und das 30, 40 Jahre und man sich dann wundert, och, wie kann das passieren? Jetzt ist er mit 50, aber sehr oft krank.
Ja, und genau. Und deshalb war es aber auch so wichtig, dass, also deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dann auch dafür sensibilisieren, dass genau die Menschen, die am Anfang nach der Ausbildung sagen, ey, jetzt hau ich mal echt ein paar zusätzliche Schichten rein, damit man sich irgendwie auch mal in jungen Jahren was leisten kann.
Auto, was
genau, dass man denen auch nochmal sagt, ey, das geht euch später auf die Knochen.
Ja, ja.
Und vor allem bringt es ja die Betriebe, vor allem die jetzt hier Conti-Schicht etc. fahren, in die Situation, dass die einfach auch weniger Personal einstellen müssen
so
und sich darauf ausruhen, dass andere mehr Arbeit machen. Und deshalb ist das ja auch eine verkopfte Debatte immer nochmal, wenn gesagt wird, wir müssen Menschen entlassen, muss man sich erstmal, und ich bin da auch jedem Betriebsrat auch nochmal dankbar, der dann sagt, ich schaue mir erstmal an, wie viele Überstunden da gemacht werden und Mehrarbeit gefahren wird und entscheide dann, ob es tatsächlich verhältnismäßig ist, da Menschen auf die Straße zu setzen. Und in 9 von 10 Fällen ist es eben nicht. Und jetzt haben wir natürlich im Moment gerade, was das Thema Fachkräfte angeht, ein bisschen eine andere Debatte, weil wir mehr Menschen auch nochmal brauchen. Aber das ist in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch Jahrzehnten immer das gleiche Thema gewesen. Und in den Betrieben, in denen ich früher gearbeitet habe, war das auch immer das Thema. Mehrarbeitszahlen in die Decke geschossen und gleichzeitig hat man darüber gesprochen, Leute zu entlassen. Und jetzt wundert man sich, dass man jetzt zu wenig Menschen hat und nicht mal einfach so schnell welche einstellen kann, weil der Arbeitsmarkt sich verändert hat. Und ja, jetzt sieht man, was man davon hat.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, ich bringe mal noch ein bisschen diese betriebliche Schiene mit rein. Wir diskutieren das ja auch in den Betrieben, die ich betreue, auch tarifvertraglich, aber eben auch betriebspolitisch. Und ein Punkt ist zum Beispiel, hat mir auch ein Betriebsrat gesagt, das habe ich auch mit der Fabienne diskutiert die Tage, wenn ich Vorstandschef bei der Allianz bin und ich fühle mich morgens nicht so gut, dann sage ich im Büro Bescheid meiner Sekretärin, ey, ich habe ein bisschen Kopfweh, ich bleibe heute mal zu Hause und mache meine 5 Anrufe, mache ich von zu Hause aus, bin morgen dann nochmal da. So, wie macht das ein Produktionsmitarbeiter, der 8 Stunden am Band steht oder was auch immer macht im Betrieb und durchgehend da sein muss und auch fit sein muss und auch auf die Arbeitssicherheit achten muss? Der kann das eben nicht sagen. Oh, ich guck mal.
Ich baue mal die Getriebe von zu Hause.
Ja, genau. Oder ich produziere Stahl. Ich mach mal gemütlicher. Das geht nicht. Das ist ganz andere Realität. Und wenn ich, wie gesagt, Vorstandsvorsitzender der Allianz bin, der hat bestimmt öfters, der sagt, ich habe 30 okay Krankenschein gemacht. Ja, das stimmt vielleicht, aber das liegt vielleicht einfach dran, dass wenn er sich nicht gut gefühlt hat, sich dann einfach zu Hause gesagt, ich mach heute mal langsam oder du mal heute mal meine 2 Termine
absagen. Das ist Gesundheitsversorgung.
Easy. Ja, genau.
So, das kommt ja noch dazu. Also, ja.
Und dann auch beste Gesundheitsversorgung.
Der wird wahrscheinlich kein halbes Jahr warten, bis er MRT-Termin
kriegt. Natürlich nicht. Und das ist diese Kombination und das muss man sich vor Augen führen, wer diese Empfehlung macht. Dass natürlich jetzt auch andere, die bestimmt darüber nachdenken, zum Beispiel auch CDU, jetzt gerade vom Wahlkampf sagen, nee, wollen wir auch nicht, aber die Diskussion ist da. Die Diskussion ist auch da, längere Arbeitstage, 12-Stunden-Tage, ja. Haben wir an der Gastro immer wieder als Thema. Und lass mich noch 2 Punkte sagen. Die ältere Belegschaft ist auch natürlich ein Merker dafür oder ein Marker, dass man höhere Krankenstände hat. Ich habe auch einen Betrieb in Überherrn, die mache Cornflakes. Die sagen mir, die sind jetzt 20 Jahre am Start dieses Jahr. So, und viele sind vor 20 Jahren dorthin gekommen. Und die Belegschaft ist im Schnitt irgendwie 10, 15 Jahre jetzt älter geworden, weil ja viele noch da arbeiten. So, wenn ich mit 30 arbeite oder mit 50 und die haben dort schwere körperliche Arbeit auch noch zum Teil, dann bin ich einfach nicht mehr so fit. So, und da muss auch Entlastung her. Entlastung heißt Arbeitszeitreduktion oder verschiedene andere Dinge. Und das findet noch nicht so ganz statt. Und der dritte Punkt, um das dann abzuschließen, Tarifvertrag ist ganz gut, deswegen den Aufruf von Timo, Mitglied einer DGB-Gewerkschaft zu werden, den möchte ich breit unterstützen, denn wir haben oft in Tarifverträgen drinstehen, dass 6 Wochen Lohnfortzahlung geleistet wird. Das heißt konkret, wenn ein Gesetz jetzt käme, der erste Tag ist keine Lohnfortzahlung, dann greift aber im Zweifel ein Tarifvertrag, der sagt, die ersten 6 Wochen ist Lohnfortzahlung, dann ist das Gesetz egal, dann steht der Tarifvertrag über dem Gesetz. Also das ist auch eine wichtige, die Errungenschaften, die wir tarifvertraglich durchgesetzt haben, auch höherer Urlaub und so weiter oder überhaupt Urlaub, war ja auch bezahlter Urlaub.
Die würden das
ja auch
Gesetz nicht nehmen.
Ja genau, dass, wenn ein Gesetz kommt, dass das verschlechtert, du hast aber einen Tarifvertrag oder einen erkämpft im Betrieb, dann hast du die Möglichkeit, das über den Tarifvertrag trotzdem zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch eine Wertigkeit, die haben wir in den letzten Jahren ein bisschen vergessen, weil es so gelaufen ist, aber wir können das auch wieder abgeholt bekommen.
Genau, deshalb ist es jetzt auch schon präventiv gut vorzubereiten, mit den Kolleginnen und Kollegen in der DGB-Gewerkschaft zu kommen und zu sagen, ey, wir werden einen Tarifvertrag durchsetzen. Dann ist es nämlich zumindest an dieser Stelle aktuell noch egal, was dann passiert. Nur ich will auch sagen, dass die Realität ja auch eine andere ist und viele Beschäftigte werden mit Sicherheit auch in kleineren Unternehmen, werden die sagen, ja, ist ja richtig, weil ihre Lebensrealität eine andere ist, weil die nämlich sich nicht trauen, krank zu machen, wenn sie krank sind, sondern Angst haben und dann in den Betrieb krank arbeiten gehen. Und denen muss man nochmal sagen, das, was der Arbeitgeber mit euch macht, den Druck, den er aufbaut, gegenüber euch, das ist falsch. Und daheim zu bleiben, wenn man krank ist, das ist richtig. Das ist etwas, was man nochmal diskutieren muss. Man muss aber auch die Leute dort abnehmen, also abholen in der Lebensrealität. Das ist ein Triggerpunkt übrigens. Die Leute abholen, haben wir gelernt. Oder mitnehmen.
Abholen, wo sie stehen.
Wo sie stehen, das ist echt kacke. Ich nehme es zurück. Man muss die Leute nochmal ein bisschen empowern, dass sie da ein bisschen selbstbewusster rangehen. Und dann wird es schon.
Ja, so. Aber lass mich mal ein Beispiel dazu machen. Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Diese Geschichte ist extrem wichtig. Ich hatte einen Koch in St. Ingbert in einem Betrieb und der hat wirklich Arbeitszeitgesetz massiv verstoßen. Gab halt keinen anderen Koch und er hat das eigentlich auch gerne gemacht für die Leute. Und irgendwann war der natürlich durch. Und der hat das über Monate gemacht. Der hat irgendwie pro Monat 53 Stunden gearbeitet, statt 173 bei einer 40-Stunden-Woche, um es mal zu sehen. Eigentlich doppelt so viel, als er dürfte, sage ich mal. Und hat dann sich, weil er irgendwann mal durch war, abends in den Finger geschnitten, konnte die Hand nicht mehr richtig bewegen, hat 2 Tage Krankenschein gemacht. Was ist die Folge? Der Arbeitgeber sagt, du lässt mich im Stich und kündigst den. Das ist die Realität, die immer wieder, gerade in der Gastronomie, nicht nur, aber auch dort, vor allem dort, die Realität ist. Die werden komplett ausgebeutet. Natürlich hat er nicht die ganzen Stunden bezahlt bekommen. Die sind irgendwo mal dann auf die Hand noch und so. Alles nicht sozialversicherungspflichtig. So, und dann verletzt er sich, fällt kurz aus, hat über Monate für den Laden alles gegeben und dann sagt der Chef, ey, du hast mich im Stich gelassen, du bist jetzt krank.
Das ist der
und das ist, das passiert des Öfteren in der NGG-Welt, ja, und das ist, und da, das wird nicht so offen gesehen, weil du kannst immer schlecht damit an die Presse gehen, die Leute wollen das nicht, oder es ist dann auch, ne, es ist zwar durchaus nachweisbar, aber das ist auch eine Problematik, die wir immer wieder haben und das, das macht einen dann schon betroffen in der täglichen Arbeit.
Vielen ja.
Mal. Okay, so, wir haben jetzt, Oh, Timo, Entschuldigung.
Ich wollte noch eine Sache sagen.
Entschuldigung.
Das will ich auch nochmal, weil es passt gerade ganz gut zu dem, was ich eben gesagt
habe. Ich wollte gar nicht abbinden, ich wollte nur noch einen Ausblick, ja, okay. Dass wir alle einen Ausblick machen, genau, was wir sonst so vorhaben.
Weil Friedrich Merz ja jetzt das Thema Stahl schleifen lässt, beziehungsweise mehr oder weniger abschreibt, will ich auch nochmal sagen, dass wir einen spannenden Artikel, in der Hamburger Zeitung hatten.
28 Stunden gedauert, bis spannend.
Das ist okay. Das Mal. Ja. Von einer jungen Familienunternehmerin, zum Thema Stahlindustrie und Transformationsfonds und dann auch eine Gegenreaktion der IG Metallen, auch des Stahlverbandes hier im Saarland, und man merkt schon, dass so diese Erzählung auch von den Neoliberalen und Konservativen schon langsam zieht, also dort, wo wir stark sind, Tarifbindungen haben, gute Arbeitsbedingungen, dort legt man schon die Axt jetzt auch an diese Branchen. Und das finde ich schon sehr problematisch, vor allem eben auch, weil viele Verbände die Unternehmen vertreten, die, wenn wir über Leistung sprechen, die größte Leistung es war, geerbt zu haben und ein Unternehmen bekommen zu haben, finde ich das schon etwas schwierig. Also wenn wir über Leistung reden, müssen wir über die Menschen reden, die tatsächlich hart arbeiten jeden Tag. Und da finde ich, muss jetzt auch eine Diskussion stattfinden. Man merkt aber schon, dass die Kampagnen, die die dort auf Bundesebene machen, dass die schon an der einen oder anderen Stelle fruchten. Und da müssen wir uns vehement dagegen wehren und dagegen vorgehen und mit unseren Kolleginnen und Kollegen viel darüber diskutieren, dass das jetzt nicht in den Köpfen hängen bleibt.
Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Wir haben die 30 Minuten jetzt auch gut gerissen. Vielleicht noch letzte Frage an euch beide. Was steht die nächsten Tage so an? Habt ihr noch was Besonderes? Natürlich ist immer jetzt, gehen wir jetzt in den Wahlkampf rein, aber noch irgendwas, was erwähnenswert ist, wo ihr vielleicht bei der nächsten Ausgabe auch darüber berichten werdet. Mhm. Gibt es da was?
Also, wir haben einen Wirtschaftsausschuss zusammen. Das ist schon morgen der Fall. Die Tagesordnung übrigens könnt ihr zu allen Ausschüssen, die im Saarländischen Landtag tagen, auf der Internetseite abrufen, falls euch dort ein Thema besonders interessiert und ihr wollt, dass wir nach der Ausschusssitzung oder vor der Ausschusssitzung unsere Meinung dazu abgeben, könnt ihr uns gern schreiben. Ansonsten stehen bei mir noch Stadtverbandssitzungen verschiedene an. Genau.
Ja.
Ich habe einen Termin drin.
Termine.
Kann ich nicht zuordnen. Tanzgemeinschaft Flotte Sohle.
Was Tja, ist das? Ah. Vielleicht sind wir da auch.
Das ist ein Single-Tanzkurs.
Ich weiß es nicht. Das muss ich nochmal nachfragen, Büro. Ah, schön. Und ein Termin, der besonders schön ist. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich beiden nochmal denken: Oh, Damhard. 475.
Airfryer-Termin.
Nee. Ich denke jetzt schon.
Ja, du wählst schon. Timo wählst schon.
Ich weiß es nicht. Ich will ja.
400. Nee. 475 Jahrfeier der Stadt Ottweiler.
Oh. Für 500 hat es nicht gereicht.
Es fehlen halt noch 25 Jahre.
Naja, aber deshalb hat er nochmal ein Kennzeichen. Ne?
Also Wiebelskirchen gibt es schon 1260 Jahre, ich wollte es nur mal sagen, aber kann nicht jeder so lange erfolgreich dabei sein. Aber als Vorort von Wiebelskirchen ist das genehm, damals.
Wiebelskirche ist höchstens ein Vorort von der wunderschönen Altstadt von Ottweiler.
Die Altstadt ist schön, das stimmt, das kann man nicht bieten.
Ja.
Okay, gut. Genau. Wir haben noch eine interessante Pressekonferenz in der Pfalz am Mittwoch, aber die, da würde ich beim nächsten Mal drüber berichten, wenn das dann offiziell ist. Ein Hotel, ich teaser schon mal ein Hotel, das seit November keine Löhne mehr gezahlt hat und der Geschäftsführer abgetaucht ist. Also es ist interessant, aber wie gesagt, bald gibt es mehr dazu.
Schön.
Stay tuned, wir sagen danke fürs Zuhören, einen schönen Tag, gute Woche. Wo auch immer ihr uns hört, auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad, im Auto.
Beim Kochen.
Beim Kochen.
Auf der Nachtschicht.
Auf der Nachtschicht.
Beim Fußballspielen.
Wo auch immer. Also von da, beim Fußballspielen eher wahrscheinlich.
Ne? Doch, FIFA oder so.
Ah, bei FIFA, also beim E-Sports.
Ja,
beim Zocken.
Gerade die Kurve bekommen.
Beim Zocken, okay, gut.
Du hast schon früher gezockt.
Ich zocke immer noch. Erzähl ich, kann ich auch gerne mal. Ich habe ein paar Empfehlungen für Open World Survival Crafting Spiele.
Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist. Das
ja, muss ich erklären. Ich erkläre es euch. Survival Games. Gut, okay. Dann sagen wir tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.